Hallihallo, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kreisfahren. Heute blicken wir auf unsere Highlights eines sehr, sehr spannenden Grand Prix in Belgien. Und diese Episode ist tituliert mit Verdient Hamilton diesen Sieg? Lewis Hamilton hat einen Sieg geerbt. Warum? Weil ausgerechnet sein Teamkollege George Russell disqualifiziert wurde. Ganz, ganz großes Thema natürlich, da werden wir drüber sprechen. Das Rennen sonst war aber auch unheimlich spannend, ein wahnsinnig enger Zieleinlauf. Wir sprechen über die Red Bull-Piloten. Hat Perez jetzt endgültig seinen Sitz verloren mit dieser Leistung in Belgien? Müssen wir drüber reden. Im Qualifying sah es noch gut aus, im Rennen weniger. Steigen wir ein, Sebastian, oder?
Auf geht's. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, egal ob Podcast oder YouTube, bevor wir loslegen, kleiner Hinweis, unsere YouTube- und Podcast-Episoden, die erscheinen gleichzeitig. Das heißt, es lohnt sich, auf Abo zu drücken, egal ob auf eurem Podcast-Player oder auf YouTube. Hilft uns weiter, mehr Content für euch zu produzieren, besseren Content für euch zu produzieren. Damit steigen wir ein, meine lieben Freunde. Und zwar, wir machen mal so ein bisschen chronologisch die ganze Geschichte, Dave. Max Verstappen hat so ein bisschen die Leute geschockt im Regen-Qualifying. Oh ja. Da hat er Fabelzeiten rausgeholt. Man muss sagen, auch vor allem im zweiten Sektor, das war sein, oder war es der dritte? Der zweite oder der dritte?
Das war der zweite.
Der zweite, ja. Mhm. Und das macht auch total Sinn, dass es der zweite war, denn er hat ein sehr hohes Downforce-Setup und das ist auch irgendwo der kurvenreichste Sektor natürlich auf der Strecke. Kleiner Vorgriff auch später auf Russell versus Hamilton, wenn wir darüber sprechen. Auch Hamilton hat auf Russell im Rennen vor allem im zweiten Sektor aufgeholt. Im ersten und dritten waren sie mehr oder weniger gleich schnell. Da werden wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, aber da hat man schon irgendwie fast befürchten können, also die Verstappen-Fans natürlich gehofft, dass da wieder der alte Verstappen und der alte Red Bull am Start sind, die Verhältnisse wiederhergestellt werden.
Also Spa und Regen, das gehört ja sowieso zusammen, war schon ein großartiger Anblick am Samstag. Wir hatten mächtig Spaß, glaube ich, beim Qualifying. Es war wirklich relativ eng, bis auf Max Verstappen. Ja. Wie du gerade schon gesagt hast, der hat alle geschockt. Er lag am Ende des Qualis auf Rang 1 mit 6/10 Vorsprung. Also wirklich ganz, ganz großer Vorsprung auf alle anderen im Prinzip. Perez sah sehr gut aus auf Rang 3, aber auch er lag dann schon ein bisschen mehr als 6/10 sogar zurück. Also Platz war okay, Abstand weniger. Und wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen ist natürlich mit der Hypothek ins Qualifying gegangen, dass er 10 Startplätze weiter hinten losfahren wird müssen, weil er neue Motorkomponenten eingesetzt hat, außerhalb des Pools, die er natürlich zur Verfügung hat für die ganze Saison. Deshalb ging es dann von P11 los für Verstappen im Rennen. Aber es gab nicht wenige im Paddock und nicht wenige Experten, die durchaus darauf gewettet haben, dass er zum dritten Mal hintereinander übrigens dann in Spa gewinnt. Auch die letzten zwei Jahre war es so, dass er eine Motorenstrafe in Kauf genommen hat, 10 Plätze zurückgegangen ist und dann hat er trotzdem das Rennen für sich entscheiden können. Ja, diesmal, 2024, hat das nicht ganz hingehauen. Die Autos, alle Autos vorne, die Top-Teams sind deutlich, deutlich enger beisammen. Somit ging es nicht wirklich für Max Verstappen ganz nach vorne. Trotzdem sehr ordentliches Rennen im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, oder? Wie ging es bei Perez weiter nach dem Qualifying? Das war ermutigend.
Ja, ich fand es ganz bezeichnend auch, was man ihm bei Red Bull zutraut oder nicht zutraut. Dr. Helmut Marko wurde vor dem Rennen interviewt und da hat Peter Hardenacke von Sky Sport Formel 1 Deutschland ihm gesagt, hey, also der Checo, der startet aus der ersten Startreihe, ist der Sieg heute drin? Und dann meinte Helmut Marko, ja, das Podium ist heute durchaus realistisch, also fast wörtlich. Also, der ist dann direkt vom Sieg weggegangen, also da hat er nicht dran geglaubt, das hat man eben angesehen und angehört und dann war es sogar noch schlimmer, er ist dann auf Platz 8 durchgereicht worden. Fairerweise muss man sagen, auch er ist natürlich mit dem hohen Downforce-Setup unterwegs gewesen, hat während dem Rennen auch gefunkt, dass auf den Geraden nichts geht, aber das ist natürlich trotzdem inakzeptabel. Er ist der schlechteste aller Top-Team-Fahrer, also wir reden jetzt von Mercedes, McLaren, Ferrari und Red Bull. Da ist er auch, also sowohl in dem Rennen jetzt als auch in der Fahrerweltmeisterschaft, das Schlusslicht aus dieser Gruppe. Das ist natürlich, na, das stimmt nicht ganz. In der Fahrerweltmeisterschaft ist Russell hinter ihm, aber auch eben nur aufgrund der Disqualifikation. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er nämlich auch vor ihm. Also das riecht schon sehr stark nach Abschied. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der liebe Perez da noch irgendwie nach der Sommerpause wieder auftauchen wird.
Ja, ich glaube auch nicht so richtig dran. Es gibt ja, oder wir zeichnen das heute am Montag auf, also Montag nach dem Rennen. Gestern war das Bar Grand Prix. Es gibt oder gab heute schon eine Sitzung teamintern bei Red Bull, wo man sich ja grundsätzlich mal die erste Saisonhälfte angeschaut hat.
Ja.
Und ja, dann daraus ein bisschen Schlüsse zieht und sich überlegt, wie man in die zweite Saisonhälfte gehen möchte. Und da ist auch immer wieder durch die Blume zu hören gewesen. Durch die Blume zwar, aber trotzdem sehr deutlich aus dem Mund von Helmut Marko, von Christian Horner, also von allen, die da was zu sagen haben bei Red Bull. In dieser Sitzung wird es definitiv auch um die Besetzung der Cockpits gehen. Also Namen wurden jetzt konkret natürlich nicht so wirklich genannt, aber man kann sich Dinge ausmalen. Mittwoch und Donnerstag diese Woche finden dann auch noch, naja, Testfahrten statt in dem 2 Jahre alten Alpha Tauri Boliden. Da sind unter anderem die beiden Japaner, also Tsunoda und Iwasa im Cockpit, aber auch Liam Lawson und Daniel Ricciardo. Es wird gemutmaßt, dass es zwischen diesen beiden zu einem kleinen Shootout kommt, wer dann nach der Sommerpause vielleicht im Red Bull sitzen darf. Ja, mal gucken, wann und wie sich die Herren entscheiden. Es bleibt auf jeden Fall mächtig spannend, auch wenn es jetzt das letzte Rennen vor der Sommerpause war. Ich denke, die nächsten Wochen stehen uns einige Entscheidungen ins Haus und die werden wir natürlich begleiten, für euch aufbereiten und einordnen, analysieren. Alles, was wir sonst machen. Deswegen auch an dieser Stelle, folgt dem Podcast, gebt uns hier auf YouTube gerne ein Abo, dann verpasst ihr nichts.
Ich glaube tatsächlich, es wird Ricciardo im Red Bull und Lawson rückt dann spätestens nächstes Jahr auf ins Racing Bull Cockpit. Aber muss es ja dann eigentlich dieses Jahr schon passieren, weil sonst ist es ja, also wer soll das sonst rein? Und was Marco gesagt hat, war, dass es einer von den drei auf jeden Fall werden wird. Das heißt also entweder Tsunoda, Lawson oder Ricciardo. Wir wissen alle, Ricciardo ist in der Gunst von Christian Horner sehr weit vorne und Racing Bull soll weiter ein Nachwuchsteam bleiben. Also da sieht vieles nach Ricciardo zu Red Bull aus und vielleicht auch so ein bisschen, um die Verstappens zu besänftigen oder Max Verstappen. Das ist wahrscheinlich noch der beste Buddy. Ich glaube, die Harmonie zwischen Tsunoda und Verstappen funktioniert nicht so gut und Lawson ist zu große Wundertüte, weil der nächste Faktor ist natürlich, dass Red Bull jemanden braucht, der anders als Perez punktet. Und auf der einen Seite für die Konstrukteursweltmeisterschaft, auf der anderen Seite, um Verstappen dann auch mal den Rücken frei zu halten und den anderen Fahrern auch die Punkte wegzunehmen, weil sonst wird es nämlich hinten raus in der Fahrerweltmeisterschaft vielleicht auch noch sehr, sehr knapp. So viel dazu. Und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Punkt, denn das Rennen war auch extrem spannend, wie wir ja alle wissen. Und zwar waren die Top 6 innerhalb von 10 Sekunden und die untereinander hatten jeweils zwei umkämpfte Dreiergruppen. Das waren natürlich einmal Russell, Hamilton und Piastri. Piastri am Ende ja mit 7 Meilenstiefeln nochmal aufgerückt und dahinter waren es dann, lass mich lügen, Leclerc, Sainz.
Leclerc,
Verstappen und Norris. Und Norris, genau, ja.
Ja.
Genau, Sainz war dann ein bisschen weiter hinter.
Ja, ganz großartiges Tennis, so war der Zieleinlauf, einer der knappsten auf jeden Fall der letzten Jahre. Aber weil wir chronologisch vorgehen wollten, lass uns doch mal zum Start nochmal zurückschauen, wie sich das ganze Rennen überhaupt entwickelt hat, denn direkt am Start wurden einige Weichen schon gestellt. Nicht nur wir, eigentlich sehr, sehr viele Experten haben grundsätzlich vor dem Wochenende die beiden McLaren-Piloten sehr stark gesehen. Auch nach dem Qualifying, da waren sie, lass mich nicht lügen, Platz 5, 6 glaube ich, sowas um den Dreh, hatten trotzdem viele noch auf der Rechnung, dass im Trocknen, und am Sonntag sollte es ja trocken sein und noch bleiben, die McLaren definitiv nach vorne kommen werden und ja die meiste Pace im Auto haben. Lando Norris, unser Freund Lando Norris, hat einmal mehr direkt am Start versemmelt. Was ist passiert?
Ja, Lando Norris ist nicht gut weggekommen. Der ist recht weit rausgefahren irgendwie in der ersten Kurve.
Aus der ersten Kurve,
genau.
Ja.
Das war ein bisschen seltsam. Eins möchte ich gleich sagen, weil ich mit Lando Norris, wir schreiben uns ja Dave und ich immer so ein bisschen natürlich während der Rennen auch schon hin und her, um da uns immer zu halten. Ich war sehr kritisch auch, was beide McLaren-Fahrer angeht, tatsächlich insgesamt von der Leistung. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, erst gestern Abend rausgefunden hatte, ist total mir vorbeigegangen. Die Oma von Lando Norris ist tatsächlich gestorben vor einigen Tagen. Und da möchte ich ihm auch so ein bisschen das anrechnen, denn ich glaube, das hat ihn schon auch belastet. Vor allem, weil er auch gesagt hat, dass es für seine Mutter eine extrem schwierige Zeit war. will jetzt nicht groß spekulieren. Wahrscheinlich hat die sich halt extrem um ihn gekümmert und das färbt natürlich auch auf ihn ab. Also ich gestehe ihm da auch gerne zu, dass er jetzt mal dieses Wochenende zumindest, wenn er da nicht perfekt gefahren ist, klar, mit den Gedanken vielleicht auch ein bisschen woanders war. Das ist halt einfach nur menschlich. Aber ja.
Aber er selbst hat es ja nicht als Ausrede hergenommen. Er hat
natürlich
dann
nicht,
nach dem Rennen sehr selbstkritisch gesagt, ja, es hat schon wieder beim Start nicht geklappt und immer wieder klappt irgendwas nicht. Und jetzt diesmal hat er versucht, sich wirklich aus allem rauszuhalten. Ganz klar, die erste Kurve in Spa ist natürlich wahnsinnig eng und da immer für den Startunfall gut.
Ja.
Genau, und er hat gesagt, er wollte ganz bewusst viel Platz lassen innen, ist ganz nach außen gegangen und dabei ist er mit dem Auto über den Körb ein bisschen rausgerutscht. Da haben wir jetzt mittlerweile wieder ein Kiesbett, was ich grundsätzlich sehr begrüße. Ja. Und er ist dann mit dem halben Auto ins Kiesbett geraten. Halb so schlimm, aber er hat so viel Schwung dabei verloren und dann ist natürlich das gesamte Feld mit ganz viel Schmackes und dann eben auf die lange Zielgerade heraus mit super viel Windschatten. Ja, hat er einige Plätze verloren und da war sein Rennen eigentlich schon gelaufen, denn ein ganz großes Thema dieses Rennens war zum einen der DRS-Train, der war sehr stark ausgeprägt in allerlei Bereichen im ganzen Feld und natürlich damit verbunden das Fahren in freier Luft. Jeder, der hinter einem anderen Auto herfahren musste und das musste Lando Norris mehr oder weniger nach der Startrunde dann das ganze Rennen über, hat massiv Zeit verloren, Reifen haben dann natürlich überhitzt und so weiter, das hat richtig viel Leistung gekostet. Jeder, der freie Fahrt hatte, war eigentlich deutlich schneller als im Getümmel. Das wurde dann Lando Norris natürlich doppelt zum Verhängnis. Start vergurkt, fortan immer im DRS-Train, da ging nichts voran.
Oscar Piastri hat ja dann auch mal gefunkt, it goes without saying, but clean air is king. Ja. Also man muss es nicht sagen, übersetzt. Hat er gesagt, man muss es nicht sagen eigentlich, aber die saubere Luft ist König sozusagen, also sprich, wer freie Fahrt hat, der kann deutlich schneller fahren. Das haben wir ja gesehen. Also Norris hat extrem aufgeholt auf Hamilton. Der hatte extrem aufgeholt als Russell. Aber sobald die hintereinander waren, ist nicht mehr viel gegangen. Das hat auch Verstappen gemerkt. Der ist auch an niemanden vorbeigekommen im Grunde. Also als er dann vorne bei den Top-Teams gelandet ist. Vorher hat er sich natürlich ganz gut durchpflügen können. Genauso wie Norris, als er an Verstappen dran war. Das ging auch zackig. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Also es hat meistens irgendwie weiter hinten im Feld irgendwie Überholmanöver gegeben, beziehungsweise dann halt Leute, die auf komplett anderen Strategien halt unterwegs waren oder halt der eine gerade in der Box und halt noch die Reifen noch nicht hundertprozentig. Ja, und das sind wir auch beim Thema beim anderen McLaren-Fahrer. Piastri hätte nämlich das Rennen womöglich gewinnen können, wenn er nicht einen entscheidenden Fehler gemacht hätte, der zwar klein war, aber sich extrem ausgewirkt hat. Der hat nämlich bei seinem zweiten Boxenstopp zu spät gebremst oder vielleicht nicht hart genug gebremst. Auf jeden Fall hat er den Menschen, der diesen Aufbocker hatte, wo das Auto dann natürlich erstmal angehoben wird, damit die Reifen
Wagenheber,
gewechselt
ist das, der Fachbegriff?
Genau. den hat er angefahren und das hat ihn natürlich ein bisschen Zeit gekostet. 4,4 Sekunden waren es dann, glaube ich. Und das ist natürlich fast, also die doppelte Zeit fast, was normalerweise ein Boxenstopp bei McLaren idealerweise dauert. Also da hat er womöglich den Sieg weggeschmissen. Ja, das sind halt so kleine Fehler, die bei McLaren sich durch die ganze Saison ziehen, egal ob Fahrer oder Team. Das ist wahrscheinlich was, wo man sich einfach noch ein bisschen finden muss als Weltmeisterteam. So diese Geschichten, die früher mehr oder weniger egal waren, weil es halt nicht um diese ganz, ganz kleinen Margins ging. Aber jetzt ist es halt wichtig und da kann man nicht einfach so den Schalter umlegen, fragt Ferrari. Denen ist das auch sehr, sehr schwer gefallen. Aber ist halt so und diese Maschinerien, die laufen halt beispielsweise bei Red Bull wie geölt. Auch da ein Boxerstopp nach dem anderen, auch bei den Racing Bulls. Am Sonntag wirklich Top-Boxerstopps dabei, Ricardo, alles perfekt. Mercedes auch, also von daher, das sind so die Dinge, die McLaren bessere Positionen gekostet haben. Und natürlich müssen wir drüber reden, George Russell, der hat natürlich seine Disqualifikation hinnehmen müssen nach dem Rennen. Ich war nach dem Rennen joggen. Ja. Ich war joggen und habe es dann danach, als ich zurückgekommen bin, als erstes von einer Freundin, die hat mir das geschickt, oh no, und dann ich sehe nur, oh no, und so, Gott, was ist denn jetzt passiert, weil wir die ganze Zeit über Formel 1 schreiben. Und dann gehe ich rein und klicke auf den Link, den sie mir geschickt hat, und denke mir so, okay, das hat der George Russell nicht verdient, weil ich hatte fest im Rennen mit einem Hamilton-Sieg gerechnet, so wie der aufgeholt hat, war dann selber ein bisschen perplex zu dem Zeitpunkt, warum er jetzt nicht an dem vorbeikommt, ob es da vielleicht eine Stallorder gab oder so. Und im Endeffekt war eine Sache ganz wichtig dabei zu wissen, und zwar die harten Reifen, die haben sich auch ganz anders verhalten als beispielsweise von Pirelli vorhergesagt. Und George Russell hat da als einziger auf sein Bauchgefühl gehört und es dann auch umgesetzt. was er übrigens gar nicht so selten macht und was auch irgendwo seine große Stärke ist, weil er da oft recht hat. Und die ganzen Strategen und Datenanalysten lügen gestraft, denn irgendwie ist der harte Reifen immer, immer schneller geworden, je länger du den gefahren bist. Und das Lustige ist, den schnellsten Mittelsektor war es, glaube ich, oder letzten Sektor, überhaupt im ganzen Rennen, also persönlich, hat Russell in seiner letzten Runde gefahren. Mhm. Also das nach, ja. Also der ist ja, wie lang, 30, 34?
Über 30 Runden, ja. Ich glaube 32 waren es insgesamt.
Unfassbar, also eigentlich. Mhm. Dass er das hinbekommen hat, das ist natürlich auf der einen Seite, so wie Toto Wolff gesagt hat, der Reifenflüsterer, ja, war sicherlich. Auf der anderen Seite natürlich mit einem Reifen, der das mitmacht. Ansonsten kannst du es natürlich nicht schaffen.
Ja, ach, das müssen wir alles mal ein bisschen auseinanderklammern tatsächlich. Also grundsätzlich, ne, wenn wir jetzt mal nochmal ein bisschen zurückspulen, es war ja ein wahnsinnig spannendes Rennen. Es gab sehr unterschiedliche Strategien. Jeder hat es so ein bisschen anders interpretiert, dieses Rennen. Der Verschleiß auf den Mediums war deutlich viel höher bei allen, als sie es kalkuliert hatten. Deswegen hat man auch wirklich dann so irrwitzig kurze Stints von irgendwie 8 Runden mal in der Mitte des Rennens auf einmal. Also da habe ich schon gestaunt. Und daraus ergab sich aber so ein ganzes Stück weit die Spannung im Rennen. Ja, man konnte wirklich sehr schlecht durchblicken, wer fährt auf welcher Strategie. Welche Strategie wird denn am Ende die beste sein? Carlos Sainz zum Beispiel ist auf dem harten Reifen losgefahren. Hat natürlich einen sehr, sehr langen ersten Stint dann gemacht und man dachte, ja, vielleicht hat er die besten Karten. Logischerweise hat er dann hinten raus vielleicht ein Medium, wenn er auf einen Stop geht und das Auto wird leichter. Hat alles nicht hingehauen. Und ja, George Russell, wie du gesagt hast, er hat diesen Instinkt und diese Risikobereitschaft, ja, dass er oft, ja, out of the box einfach Entscheidungen trifft. Und das hat sich hier einmal mehr, ja, bewährt, ja, ausgezahlt für ihn. Grundsätzlich, er hat es einfach gewagt, weil er gesagt hat, naja, man hat ja, also die kommunizieren ja, ne? Am Boxenfunk hieß es dann, naja gut, wenn wir jetzt reinkommen, wir werden 5., 6., wenn du weiterfährst, werden wir wahrscheinlich auch bestenfalls 5., weil wir dann natürlich zurückfallen, die Reifen werden älter und so weiter. Und George Russell sagt dann, naja komm, dann probieren wir es einfach, ja. Und wie du ganz richtig dargestellt hast, irgendwie ging es immer besser auf den Reifen. Das wurde im letzten Endes dann auch zum Verhängnis, da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Lauffläche der Reifen war immer noch intakt, ja. Auch gegen Ende. Er hat, glaube ich, sogar seine persönlich beste Rennrunde am Ende in der allerletzten Runde hinbekommen. Da hat, glaube ich, Fred Vasseur dann auch wirklich gestaunt und gemeint, boah, das hätten wir sicher nicht hinbekommen. Also Erstaunliches, was der Mercedes zu leisten imstande ist. Und Disqualifikation hin oder her, man muss festhalten, Mercedes hat 3 der letzten 4 Rennen gewonnen. Und das durchaus, zumindest 2 davon, sehr überzeugend, also Silverstone und Spa, ähnlich charakterisierte Strecken. Da waren die Mercedes tatsächlich deutlich am schnellsten. Auch das sprechen wir gleich noch an, wenn wir auf unsere Eingangsfrage nochmal zurückgehen, ob Lewis Hamilton tatsächlich den Sieg verdient hat. Ja, aber so kam das dann bei der Zieldurchfahrt. Letztendlich Doppelsieg für Mercedes, ja, George Russell vor Lewis Hamilton. Dahinter hatte dann der Oscar Piastri, der in freier Luft fahren konnte, mit 7 Meilen Stiefen aufgeholt. Man munkelt natürlich, dass ihm diese 2 Sekunden, die er beim Boxenstopp verloren hat, dann hinten raus zum Verhängnis geworden sind. Es waren dann letztendlich ja auch mehr oder weniger 2 Sekunden, die für ihn gereicht hätten zum Siegen, aber ranfahren ist eines, überholen ist dann natürlich was anderes. Und es gab ja durchaus Überholmanöver, das wollte ich unbedingt noch erwähnt haben. Eines der wichtigsten hat tatsächlich George Russell gezeigt. Er ist ja direkt nach seinem Boxenstopp knapp hinter Perez rausgekommen und den hat er sofort und kompromisslos überholt. Wäre ihm das nicht gelungen, hätte die Einstoppstrategie sicher auch nicht funktioniert. Denn nachdem er ihn sofort überholt hatte, konnte George Russell in freier Luft fahren und konnte seine Reifen schonen und gut einteilen. Das war sicher der Schlüssel zum Sieg.
Ja, wobei man da wie gesagt auch noch einschränken muss natürlich, dass wie gesagt der Perez mit einem hohen Downforce-Setup unterwegs war. Und das ist natürlich dann, wenn du aus der Box kommst und da dann die lange Gerade kommt, das ist natürlich hilfreich, aber klar, das andere haben es nicht geschafft.
Doch, es war ja nicht das einzige Manöver seiner Art. Also gerade dieses Manöver haben wir auch von vielen anderen Piloten gesehen. Und wichtig zu erwähnen ist noch, weil du gerade DRS noch gesagt hast, glaube ich, DRS-Train hatten wir, die DRS-Zone in Spa war dieses Jahr ein bisschen kürzer, um das Überholen eben wieder schwerer zu machen. Es war in den vergangenen Jahren ja wirklich leichter, sobald man einfach den Flügel aufmachen konnte, war man quasi schon vorbei. Das wollte man schwerer machen, das ist sehr gut gelungen. Man konnte sehr nah ranfahren, aber musste trotzdem wirklich deutlich schneller als der Vordermann sein. Also sprich, besserer, jüngerer Reifen oder anderweitig einfach schnelleres Auto. Also das DRS war keine Freikarte zum Überholen dieses Jahr. Fand ich sehr erfrischend.
Yes, absolut. Dann würde ich sagen, wir haben eine kleine Geschichte zu Alpine, das schien mir jetzt mal ganz an den Schluss. Macht Sinn. Aber jetzt sprechen wir mal wirklich darüber. Hat Hamilton jetzt einen Sieg verdient? Also, wir, denke ich mal, selbst die Hamilton-Hasser sozusagen in den Kommentaren, da gab es niemanden, der gesagt hat, irgendwie er hätte es jetzt nicht verdient oder er ist schlecht gefahren. Also das hat er wirklich super gemacht. Er hat ja dann auch am Funk gefragt, also als er noch relativ weit hinter Russell war, in seinem letzten Stint dann, ob er mit seinem aktuellen Speed sozusagen ihn dann einholt oder nicht. Dann haben sie irgendwie auch ein bisschen larifari geantwortet, so ja, es wird knapp. Okay, danach hat man aber gemerkt, so eine Runde später hat er angefangen, richtig Gas zu geben und dann eben in diesem Sektor, in diesem Sektor 2, wirklich teilweise 7 Zehntel und eine Sekunde 6 Zehntel aufgeholt. Das war wirklich Wahnsinn. Hat natürlich seinen Reifen hergegeben, der frischer, wie wir ja alle wissen, war als der von Russell. Und Russell hat natürlich dann auch erstmal gemanagt und hat auch erstmal geschaut, ne, kommt er überhaupt dran und so weiter und so fort. Hat sich da natürlich auch alles aufgehoben für einen vermeintlichen Kampf dann. Womit ich nicht gerechnet hätte tatsächlich, denn ich hätte gedacht, dass Russell ihn dann vorbeilässt, weil Hamilton ja wirklich so schnell vorbeikommt oder rankommt. Normalerweise ist ja da die Sache klar und dann regelt das Team das auch. Aber sie haben dann auch nur gesagt und lustigerweise auch nur zu Lewis Hamilton anscheinend, lasst euch beiden so viel Platz wie möglich. Ja,
ja. Also das durfte frei fahren, es gab keinerlei Teamorder zu keinem Zeitpunkt. Ja. Rechne ich übrigens Mercedes auch sehr, sehr hoch an. Ja. Es geht ja um eine ganze Menge. Man möge sich ausmalen, ne, was passiert wäre, wenn die sich dann in die Kiste fahren. Ja. Also nach Ungarn eigentlich schon zum zweiten Mal so ein bisschen Spannungen teaminterner Natur.
Ja.
Diesmal eben bei Mercedes, in Ungarn war es noch McLaren. Aber ich fand es super gelöst, sowohl von der Teamleitung als auch von den Piloten selber. Also keiner hat da irgendwie was Dummes gemacht. Sie wollten dann den Doppelsieg letztendlich absichern.
Ja, und was ich auch cool fand, sind zwei Dinge. Einerseits, dass Hamilton und Russell sich dann am Ende ordentlich die Hand gegeben haben. Hamilton hat dann auch brav irgendwie gesagt, ja, also freut sich fürs Team und George hat es super gemacht, aber man hat auch gemerkt, dass Hamilton es richtig gestunken hat. Das fand ich aber gut, insofern, als dass er sein Ego runtergeschluckt hat sozusagen und dann halt nach außen hin das Fair Play gemacht hat, aber man hat ihm trotzdem angesehen, dass ihn das richtig wurmt und das war weite Teile der Saison nicht so und warum ich das gut finde ist, er merkt jetzt, der Mercedes kann wieder was. Und jetzt ist es ihm halt nicht mehr, weil vorher hat er wahrscheinlich, also man hat es ihm auch angemerkt, vorher war es immer so, das Auto ist eh schlecht, okay, dann bin ich, wenn ich, ob ich jetzt 12. bin oder 10., das ist nicht so wichtig. Aber jetzt, wo es wieder um Siege geht und er weiß, dass es funktioniert, da ist der Ehrgeiz wieder hundertprozentig da. Also
sehr das, gut, sehr, sehr gut.
Dass die beide heiß sind, das ist schon echt gut. Aber, Dave, du hast noch ein paar Daten. Also hat das denn verdient gehabt? Er war tatsächlich der schnellste Pilot. Und man muss ja sagen, immer einschränkend noch, obwohl er dann hätten wir von Russell aufgehalten worden sind. Ne? Also seine Durchschnittszeit war schnell.
Ja,
ne?
Also, ja, es gibt auf jeden Fall natürlich den einen oder anderen Kanal, der sehr, sehr viele Daten immer bereitstellt und analysiert. Da bedienen wir uns auch sehr gerne. Macht immer Spaß, einen richtig tiefen Einblick zu kriegen, was da so passiert. Und interessante und spannende Statistik in diesem Zusammenhang mit dem Spa-Rennen war eben, Lewis Hamilton fuhr im Schnitt aufs ganze Rennen gerechnet die schnellsten Rundenzeiten. Mit einer Durchschnittszeit von 1:48,011 wurde da Lewis Hamilton gemessen. Das bezieht sich tatsächlich auf jede gefahrene Runde. Und jede wird dann natürlich addiert, geteilt und so weiter. Dann kommt man auf so einen Durchschnitt. Er war der Schnellste. Einen Hauch langsamer nur war nur Oscar Piastri dahinter. 1:48,041, also 0,3 Sekunden langsamer. Da bewegen wir uns halt wirklich schon in einem winzigen Bereich. Drittschnellster war tatsächlich Verstappen. Also drei unterschiedliche Autos mit wirklich vermutlich auch unterschiedlichen Setups. Spannend. Max Verstappen war dann schon mit einer Durchschnittszeit von 1:48,180 gemessen. Also schon deutlich hinter den beiden. Rein vom Speed her hat es Lewis Hamilton definitiv verdient. Du hast einige andere Aspekte natürlich auch noch aufgeführt, Fair Play im Teamgeist und so weiter. Alles vollkommen richtig und tatsächlich auch strategisch kann man da weder dem Team noch ihm einen Vorwurf machen. Er hat die logische Strategie gewählt oder ja, im Tandem natürlich mit seinem Renningenieur die Strategie, die die meisten anderen Piloten auch gewählt haben, um idealerweise schnellstmöglichst durchs Rennen zu kommen. Nach dem Rennen, das hast du auch schon gesagt, der war sehr diplomatisch, aber man hat ihm angesehen, diese Anspannung. Ich dachte schon so ein bisschen, oh, er fühlt sich da ein kleines bisschen betrogen, sowohl von Russell als auch von seinem Team irgendwie. Klar, im Affekt, ne? Und direkt, wenn man aus dem Auto steigt, wirkt es oft ein bisschen überspitzter, als es am Ende des Tages ist. Ja. Er hat aber nichts gesagt und ich glaube, genauso still und heimlich lacht er sich jetzt ins Fäustchen, dass er den Sieg doch geerbt hat.
Ja,
aber wirklich, ich denke, die Daten geben es her, auch sein Verhalten gibt es her. Ich denke, wir können definitiv sagen, das war ein absolut verdienter Sieg.
Man muss auch sagen, oder? Also einige, vor allem auf der Mercedes Instagram-Page und auf der Hamilton-Seite, aber vor allem bei Mercedes, da haben ja viele Hamilton-Fans gesagt, ja, ihr habt ihm den Sieg irgendwie geraubt und ihr bevorzugt Russell. Das ist ja Blödsinn, wie du gerade richtig gesagt hast. Das hat total Sinn gemacht, seine Strategie auszurichten. Und er hat ja eigentlich erstmal nicht mit Russell gekämpft, sondern es waren halt vor allem Leclerc, Piastri und die Konsorten, und aber hat er alles richtig gemacht, weil er ist ja immer dann praktisch auch Erster gewesen, als er wieder rausgekommen ist. Also das haben die eigentlich perfekt gemacht, aber Russell hatte halt diesen Geniestreich und das muss man ihm einfach lassen.
Und man darf nicht vergessen, ganz kurz noch, diese Entscheidung von Russell, da auf einen Einstopp zu gehen, war ja wirklich super spontan, die war ja nicht geplant und ist mehr oder weniger aus dem Affekt heraus entstanden. Er hat da eine Lücke gehabt, er hatte freie Fahrt und die Reifen waren noch gut in Schuss, also hat er sich mit seinem Renningenieur ganz spontan dazu entschieden, es zu probieren einfach. Ne? Das war jetzt nichts von langer Hand geplant. Komm, wir verraten dem Hamilton mal nicht, was wir da vorhaben. Haha, sondern mal gucken, wo er bleibt. Also war sehr spontan, hat geklappt. Und am Ende des Tages, ganz tragisch, dann leider doch nicht. Wieso wurde George Russell am Ende des Tages brutal disqualifiziert, Sebastian?
Also es ist jetzt so, dass er... qualifiziert wurde nachträglich, ungefähr 2 Stunden nach dem Rennen war das, soweit ich weiß. Es war im Endeffekt so, es haben 1,5 Kilo Gewicht am Auto gefehlt, womit es zu leicht war. Also es gibt ein Mindestgewicht, das das Auto nach dem Rennen haben muss. Und wenn man da drunter ist, dann wird man disqualifiziert, ist einfach so. Es müssen 798 Kilo sein. Wenn die nicht im Prinzip erreicht werden, und zwar noch dazu, also nachdem 2 Liter Sprit für eine FIA-Probe abgesaugt worden sind.
Genau.
Und ja, das Gewicht von dem Mercedes von George Russell, das stimmte zwar, aber nur mit dem vorgeschriebenen Rest an Sprit im Auto. Und nach der Entnahme war es dann zu leicht. 1,5 Kilo, wie gesagt. Und das an sich wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht das Problem gewesen. Also es ist halt einfach die Regel und dadurch Disqualifikation und fertig. Und das hätte für jeden gegolten. Also bei Hamilton war es ja auch schon mal, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr genau die gleiche Geschichte.
In Austin, ja. Leclerc und Hamilton damals.
Eine Sache, das hat ja lustigerweise Lewis Hamilton selber gesagt, das ist mir dann eingefallen, der war bei der, ich glaube, George oder Norton Graham Show, Graham Norton Show jetzt, ich will ja nichts Falsches sagen, in Großbritannien, da war er zu Gast und da hat er mal erklärt, also 10 Kilogramm Sprit sind ungefähr 3 Zehntelsekunden pro Runde, also jede Runde im Rennen. Wenn man jetzt mal ein bisschen rumrechnet, also es wäre bei 1 Kilo dann 300stel, das heißt also auf 10 Runden ungefähr, und das war dann so ganz knapp das, was dann im letzten Sinn von Hamilton war, ein bisschen mehr, wären es dann 0,3 Sekunden, insgesamt 0,3, 0,5 Sekunden, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil es geht ja nicht einfach nur ums Gewicht, aber es waren dann schon eher die harten Reifen, die ihm da, also was wir vorhin schon durchgekaut hatten, die Russell da den Vorteil gebracht haben, diesen unerwarteten. Und Dave, du hast noch Zusatzinfos, denn es gab noch einen Faktor, der ganz spezifisch bei Spa im Prinzip zutrifft und bei anderen nicht. Und da hätte es wahrscheinlich auf jeder anderen Strecke vielleicht auch noch gereicht. Man weiß es nicht.
Ja, es hätte in Spa auch gereicht. Also das ist, da wollte ich jetzt die ganze Zeit schon dazwischen grätschen, weil du sagst, dass George Russell einen Gewichtsvorteil hatte. Den hatte er nicht permanent im Auto. Ja. Also hätte er permanent 1,5 Kilo weniger, könnte man natürlich so eine Rechnung aufstellen, dass er so und so viel Zeit... aufgeholt hat dadurch oder schneller fahren konnte. Es ist halt so, dass vermutlich ein ganz großer Teil, wahrscheinlich sogar das gesamte Defizit von 1,5 Kilo daher rührt, dass er so lange auf dem harten Reifen gefahren ist. Also sein strategischer Geniestreich, den er perfekt umgesetzt hat, also dafür wirklich maximal Respekt, hat ihm am Ende dann doch in den Schwanz gebissen, weil die 1,5 Kilo waren vermutlich einfach Reifenabrieb, der gefehlt hatte. Er hat so viel Gummi von seinen Reifen abgefahren in diesen 32 Runden, die er drauf hatte, dass sich das letztendlich zu einer Summe von 1,5 Kilo manifestiert hat. Aber natürlich Runde für Runde, ja, es wurde Runde für Runde immer weniger Gummi, die er da auf dem Reifen hatte. Ganz brutal, und du hast die Besonderheit angesprochen. Normalerweise, und das könnt ihr auch bei jedem anderen Rennen beobachten, nach dem Durchfahren der Zielflagge, fahren eigentlich alle Piloten ihre Ehrenrunde. Es gibt auf jeder anderen Strecke, außer in Spa, eine Ehrenrunde, die die Piloten absolvieren dürfen. Da fahren alle immer jenseits der Ideallinie. Und das machen die alle deswegen, um all diese kleinen Gummikügelchen, Marbles nennt man die immer auf Englisch, aufzusammeln. Ja? Die haben heiße Reifen vom Rennbetrieb, und neben der Strecke liegen die ganzen Gummikügelchen, also der ganze Reifenabrieb, der da im Laufe des Rennens von allen Fahrern natürlich irgendwie abgegangen ist. Wenn man die da drüber fährt, dann pickt man die schön auf. Wer von euch Katamari gespielt hat, großartige Spiele übrigens, der weiß genau, wovon wir da reden. Und all diese Gummikügelchen, die man auf einer Ehrenrunde einsammelt, bringen auch noch richtig Gewicht tatsächlich. Also das ist ein ganz herkömmlicher, üblicher Trick, um wieder Gewicht ans Auto zu kriegen, damit man definitiv über dem Limit liegt am Ende des Rennens. Jetzt ist es in Spa aber so, wir haben es in unserer Vorschau schon gesagt, in unserem Track Guide konnte ihr das auch nachlesen. Es ist die längste Runde im ganzen Kalender mit 7,004 Kilometern. Aus diesem Grunde, weil die Ehrenrunde einfach zu lange dauern würde, gibt es in Spa die Sonderregelung, dass man direkt nach dem Durchfahren der Ziellinie die erste Kurve nimmt, diese Haarnadel, und dann direkt wieder rückwärts von der falschen Seite in die Box abbiegen muss. Dadurch konnte George Russell und alle anderen natürlich auch kaum oder keinerlei Gummikügelchen aufsammeln. Und wenn ihr auf Social Media guckt, es gibt, habe ich vorhin erst gesehen, schöne Vergleichsbilder. Vielleicht blendet Sebastian die euch im Video noch ein, wenn ihr auf YouTube guckt. Ein normaler Rennreifen im Parc Fermé, wenn alle Autos da rumstehen nach einem Rennen, und der Reifen von George Russell nach dem Rennen. Also der Unterschied ist gewaltig. Normalerweise sind da lauter Wülste drauf und das sieht richtig verschrumpelt aus. Der Reifen von George Russell war natürlich glatt und nackt. Bei allen anderen Piloten auch, aber alle anderen Piloten hatten deutlich jüngere Reifen drauf, mit deutlich mehr Gummimasse drauf. Daher kam das. Ja. Ganz bittere Pille.
Haben wir jetzt auch geklärt. Also das ist einfach fürs Verständnis ganz wichtig, und das ist uns auch immer ganz wichtig tatsächlich, euch ein besseres Verständnis dafür zu geben, was denn eigentlich passiert ist, weil man merkt halt in den Social Media Kommentaren, wenn man es halt nicht besser weiß, okay, dann denkt man so, okay, das geht ja gar nicht, warum ist denn der Hamilton so schnell angekommen und hat es dann nicht geschafft, das muss ja dann irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen und das mit den Reifen. Also wir haben es euch erklärt, ich hoffe, es war auch nachvollziehbar, und wenn ihr das cool fandet, natürlich einfach auf Abo klicken, das gibt natürlich in Zukunft noch viel mehr davon. Und wir haben euch versprochen, es gibt noch eine kleine Geschichte zu Alpine. Bei denen ist natürlich völlig brennt der Baum momentan. Also es ist so, wir haben, Dave, du bist da besser in dem Thema drin, aber wie wir ja alle wissen, Bruno Vermeer, der bisherige Teamchef, der musste jetzt seinen Hut nehmen und ist mit Wirkung nach der Sommerpause nicht mehr Teamchef bei Alpine.
Ganz kuriose Geschichte. Also wir teasen ja seit Wochen schon unser Alpine-Special, das wir machen wollen, und das Skript dazu wird einfach immer voller und voller, weil laufend neue Absurditäten passieren beim Team Enstone. Ne? Neuester Streich. Ottmar Safnauer hat ja letztes Jahr seinen Sitz räumen müssen, ausgerechnet in Spa. Und jetzt dieses Jahr, ebenfalls in Spa, wird verkündet, dass Interimschef Bruno Vermeer ebenfalls seinen Koffer packen muss.
Also Schaffhauer war der Vorgänger von ihm.
Genau.
Wer es nicht weiß.
So ist es. Jetzt wissen wir es. Bis Ende August darf Bruno Vermeer noch die Geschicke des Teams leiten. Ist natürlich kein Rennen mehr in diesem Zeitraum. Er wird dann im Konzern verschoben, mehr oder weniger. Er darf dann die Motorenfabrik in Viry-Châtillon leiten und dort die Geschicke der Mannen lenken. Ironie an der Geschichte, Alpine wird aller Wahrscheinlichkeit nach sein Motorenprogramm tatsächlich einstellen. Anzeichen dafür gibt es schon seit Wochen und Gerüchte, es konkretisiert sich langsam. Sehr wahrscheinlich wechselt Alpine dann tatsächlich auf Mercedes-Aggregate. Noch nicht ganz klar, ob nächstes oder übernächstes Jahr. Mein Bauchgefühl würde sagen, eher übernächstes Jahr. Dann hat Mercedes nämlich auch die Kapazitäten. Aston Martin fällt als Kunde weg, die fahren dann mit Honda-Motoren bekanntlich, somit kann Mercedes 1:1 die Kapazitäten von Aston Martin nach Alpine verschieben. Es ist ganz wild, was da passiert. Und auch wenn sie selbst immer wieder vehement dementieren, jeder Schritt, der da gerade bei Alpine passiert, der riecht danach, dass sie das Team irgendwie verkaufen wollen, finde ich. Wie gesagt, sie dementieren das ganz entschieden. Es soll weitergehen in Enstone unter dem Alpine-Banner. Mal gucken, was sich Flavio Briatore da überlegt hat. Ich glaube, es wird wirklich dringend Zeit, dass wir in der Sommerpause nach unserer glorreichen Episode der Ferrari-Masterplan vor einigen Monaten mal einen Alpine-Masterplan versuchen aufzustellen, wenn wir da mal einen Durchblick
kriegen, was da wirklich passiert. Wenn man dann Masterplan ausfindig macht, ja. Genau, und in dem Sinn sind wir beim Ende der Episode angekommen. Wir machen weiter mit den Fahrerwertungen als nächste Episode, also nicht verpassen. Da werden wir alles nochmal Fahrer für Fahrer sezieren und unsere Meinung und unsere Wertung von 1 bis 10 geben zu jedem einzelnen Fahrer, der eben mitgemacht hat. In dem Sinne,
macht's gut. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Das bedeutet uns ganz viel. Abo dalassen, Rezension dalassen für einen Podcast vielleicht. Das wäre super.